Du fährst unter dem Einfluss von Cannabis und wirst von der Polizei angehalten mit dem Vorwurf Trunkenheit im Verkehr. Es folgt eine Blutentnahme und eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Klingt merkwürdig, kommt aber häufig vor. Ob ein positiver Bluttest allein ausreicht, um dich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verurteilen, hat der BGH entschieden. Die entscheidenden Fragen, was die Staatsanwaltschaft beweisen muss, sind damit beantwortet. Und was hat ein Fahrer, der mit 100 km/h durch eine Innenstadt rast, Schlangenlinien auf der Autobahn fährt und schließlich in einem Graben landet, mit diesem Fall zu tun? Das kann jeden treffen, der mal Cannabis konsumiert hat und sich an Steuer setzt. Heute zeigen wir dir, wo die rechtlichen Grenzen wirklich liegen und warum sie viel komplizierter sind, als man denkt. Nach dem Intro geht's weiter.
Herzlich willkommen bei Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Michael Kehren, Partner der Kanzlei Posikow Kehren Rechtsanwalt in Hamburg. Neben mir sitzt wie immer der Kollege Igor Posikow, ebenfalls Partner unserer Kanzlei und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Also der Experte auf dem heutigen Gebiet. Lass uns mal in das Thema Cannabis und Straßenverkehr einsteigen, Igor. Was passiert strafrechtlich, wenn man unter THC-Einfluss fährt? Was sagt der BGH dazu? Wir schauen uns heute eine konkrete BGH-Entscheidung vom August 2022 an und klären, was das für die Praxis bedeutet.
Genau, das machen wir. Einmal kurz vorab. Die Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2022 war vor der Cannabis-Teillegalisierung. Aber die strafrechtlichen Grundsätze, um die es heute geht, gelten genauso heute. Ja, wer denkt, mit einer Konsumerlaubnis in der Tasche darf er auch fahren oder grundsätzlich fahren, der irrt erstmal.
Ja, aber lass uns erstmal ganz von vorne anfangen. Cannabis am Steuer, was sind das überhaupt für Fälle, die du da in unserer Kanzlei so auf den Tisch bekommst?
Ja, die kann man eigentlich in zwei Kategorien unterteilen. Die eine Kategorie ist das Ordnungswidrigkeitenrecht, das heißt Fahrten mit einer THC-Konzentration über dem gesetzlichen Grenzwert im Blut. Derzeit bei 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit, das wissen wahrscheinlich auch schon die meisten. Da drohen Bußgeld, Punkt in Flensburg, Fahrverbot, je nach Umstände. Das Ordnungswidrigkeitenrecht selbst kennt hier tatsächlich einen fixen Grenzwert, ähnlich wie die 0,5 Promille Grenze beim Alkohol.
Und die zweite Kategorie?
Die zweite Kategorie ist das Strafrecht und darum geht es vor allem heute. Das ist der Paragraph 316 StGB, Trunkenheit im Verkehr. Hatten wir bereits häufiger in früheren Podcast-Folgen thematisiert. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich gerne mal reinhören. Hier gibt es keinen festen Grenzwert wie beim Alkohol, ja, wenn es um Cannabis geht. Bei Alkohol haben wir immer die feste Grenze von 1,1 Promille, ab der angenommen wird, dass jemand absolut fahruntüchtig ist. Bei Cannabis ist das eben komplett anders.
Habe ich das richtig verstanden, dass es beim Cannabis im Strafrecht keinen Automatismus gibt?
Genau so, hast du gut formuliert. Beim Cannabis muss das Gericht in jedem Einzelfall genauer prüfen, ob der Fahrer tatsächlich fahruntüchtig war oder eben nicht. Ein positiver Bluttest reicht alleine dem Grunde nach nicht aus.
Okay, stell dir vor, du hast am Abend einen Joint geraucht. Am nächsten Morgen bist du subjektiv völlig fit. Du wirst kontrolliert, dein Bluttest ist positiv. Kannst du jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilt werden?
Im Ordnungswidrigkeitenrecht möglicherweise ja, wenn der Grenzwert eben überschritten ist. Im Strafrecht, nachdem du gefragt hast, nicht allein deshalb. Und genau das ist die Spannung in diesem BGH-Beschluss.
Gut, dann schauen wir uns jetzt den konkreten Fall an. Was war das für ein Sachverhalt?
Also, der Angeklagte war Cannabiskonsum gewohnt, so will ich es jetzt mal formulieren. Er stand unter dem Einfluss von unter anderem Cannabis und fuhr ohne Fahrerlaubnis durch die Innenstadt von Gießen. Die Polizei will ihn kontrollieren, weil er aufgefallen ist. Und er, weil er eben keine Fahrerlaubnis hat, will sich der Kontrolle entziehen. Er gibt Vollgas, beschleunigt in der Innenstadt auf bis zu 100 km/h. Andere Fahrer müssen dabei ausweichen und bremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. Dann fährt er auf die Autobahn und dort fährt er seltsamerweise Schlangenlinien, sodass die Polizei ihn aber wieder aufholen kann. Schließlich verlässt er die Autobahn, überfährt eine rote Ampel und verliert beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er landet dann im Graben.
Klingt wie eine Szene aus einem B-Movie-Action-Film.
Ja, es kommt noch besser. Gut zwei Wochen später passiert fast das Gleiche nochmal. Ja, er hält zunächst an, tut so, als würde er dem Anhaltesignal der Polizei folgen. Und als der Streifenwagen auch hält, beschleunigt er wieder. Diesmal fährt er sich auf so einem Feldweg fest, versucht rückwärts an dem Einsatzfahrzeug vorbeizufahren und rammt dabei die geöffnete Beifahrertür. Anschließend fährt er eine Böschung runter und bleibt im Gebüsch stecken. Klarer Fall, dachte sich das Landgericht Gießen. Es verurteilte ihn unter anderem wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in zwei Fällen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, also volles Programm, und verhängte eine Gesamtstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten plus Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Und was hatte es jetzt dann mit den Blutwerten dabei auf sich?
Also beim ersten Vorfall laut Urteil 3,4 Mikrogramm THC pro Liter Blut. Und ich meine, das ist falsch abgedruckt gewesen, denn Das wären ja 3500 Nanogramm, ja, obwohl der Grenzwert bei 3,5 ist. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich 3,4 Nanogramm Blutwert waren. Ja, beim zweiten Vorfall waren 17 Mikrogramm, steht auch wieder im Urteil, sind aber wahrscheinlich 17 Nanogramm THC. Also deutlich höhere Werte und zudem wurde auch noch Amphetamin in seinem Blut festgestellt.
Aber trotzdem hat der BGH die Verurteilung wegen Trunkenheitsfahrt aufgehoben. Wie kann das sein?
Naja, der BGH macht hier etwas, das rechtlich absolut korrekt ist, aber für Laien vielleicht ein bisschen kontraintuitiv wirkt. Der BGH sagt, das Landgericht hat die Verurteilung wegen der Trunkenheit im Verkehr nicht ausreichend begründet. Zwei entscheidende Dinge fehlten. Erstens, das Landgericht hat gesagt, der Mann sei fahruntüchtig gewesen, weil er Cannabis und Amphetamin im Blut hatte und weil er so riskant gefahren ist. Aber der BGH sagt auch, das riskante Fahrverhalten allein beweist noch keine drogenbedingte Fahruntüchtigkeit. Denn das Fahrverhalten hatte eine ganz andere naheliegende Erklärung.
Ich frage mal nämlich, obwohl ich ungefähr schon weiß, was jetzt kommt.
Ja, ich weiß, dass die meisten wissen, was jetzt kommt. Der Fluchtwille ist hier auch ein großer Faktor. Ja, der Mann wollte nicht angehalten werden, das ist wohl deutlich geworden aus dem Sachverhalt, weil er eben keine Fahrerlaubnis hatte. Er ist nicht gerast, weil er durch die Drogen irgendwie enthemmt war. Er ist gerast, weil er panisch vor der Polizei geflohen ist. Ja, das merkt man vielleicht auch in diesen ganzen Manövern, die er versucht hat. Das sagte er auch selbst, aber in seiner Einlassung im Sinne von, ich bin in Panik geraten. Das Landgericht hat diesen Aspekt aber nicht sauber auseinandergehalten.
Okay, habe ich das richtig verstanden? Das Gericht muss also beweisen, dass das Fahrverhalten auf den Drogen beruht und nicht auf einem anderen Grund.
Also das Gericht muss es prüfen, die Staatsanwaltschaft müsste es theoretisch beweisen, aber exakt ist das der Kern. Ja. Der BGH sagt, ihr müsst in der Beweiswürdigung ausschließen, dass das chaotische Fahren rein fluchtbedingt war. Das hat das Landgericht leider nicht getan und das reicht für eine Verurteilung nach Paragraph 316 aber nicht aus.
Und dann gab es noch ein zweites Problem und das musst du uns auch noch erklären.
Ja, genau. Das zweite ist besonders interessant im Zusammenhang mit der Konsumgewohnheit. Ja, der BGH weist darauf hin, je höher der Blutwirkstoffwert, desto geringere Anforderungen an den Nachweis äußerer Ausfallerscheinung. Das macht ja auch Sinn. Ja, wer eine höhere Konzentration im Blut an irgendeinem Wirkstoff hat, umso höher ist die Chance, dass er nicht mehr vernünftig fahren kann. Klingt erstmal nach mehr Drogen gleich einfach ein Nachweis der Fahruntüchtigkeit.
Was aber nur die halbe Wahrheit ist.
Ganz genau richtig, denn gleichzeitig hatte das Landgericht bei der Schuldprüfung festgestellt, dass bei dem Angeklagten keine manifeste Intoxikation vorlag. Das Gericht hat also selbst gesagt, er war nicht offensichtlich berauscht. Dann kann es bei einer Fahruntüchtigkeit nicht einfach das Gegenteil annehmen, ohne dieses zu erklären. Ja, das ist ein innerer Widerspruch in den Urteilsgründen.
Okay, Igor, jetzt die entscheidende Frage für alle, die gerade zuhören und sich fragen, was heißt das für mich, wenn ich mal Cannabis konsumiert habe und dann am Steuer erwischt werde?
Also zunächst ganz wichtig, das Urteil ist kein Freifahrtschein, sollte jedem klar sein. Der Angeklagte wurde trotzdem verurteilt wegen anderer Delikte. Ja, nur die Trunkenheitsfahrt allein ist weggefallen. Der Rest wurde an das Landgericht Gießen wieder zurückverwiesen, also die Entscheidung rund um die Trunkenheitsfahrt. Das musste sorgfältiger geprüft werden, ob doch eine strafbare Trunkenheitsfahrt vorlag. Es ist also kein Freispruch, es ist eine Aufhebung mit Rückverweisung.
Okay, für einen normalen Autofahrer, was ist die Kernbotschaft?
Also erstens, im Strafrecht nach § 316 StGB reicht ein positiver Drogentest nicht immer für eine Verurteilung. Das Gericht braucht zusätzliche Beweise dafür, dass du tatsächlich fahruntüchtig warst, also Ausfallerscheinungen, auffälliges Fahrverhalten, das eben nicht anders erklärbar ist. Und zweitens, im Ordnungswidrigkeitenrecht ist das komplett anders. Da gibt es einen festen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Wer drüber ist, riskiert eben eine Strafe.
Und drittens?
Drittens, und das ist besonders wichtig, THC, das wissen aber die Konsumenten wahrscheinlich selbst alle, bleibt länger im Blut nachweisbar. Also deutlich länger, als man noch eine Beeinträchtigung selbst spürt. Wer also am Freitagabend kifft und am Samstagmorgen völlig nüchtern ins Auto steigt, kann trotzdem noch über dem Grenzwert liegen. Das ist leider ein Fallstrick, in den viele tappen.
Ja, okay, stell dir vor, du warst auf einer Party, hast einmal gezogen, bist nach Hause gefahren, schläfst 8 Stunden und wirst am nächsten Morgen kontrolliert. Positiver Bluttest, das ist passiert.
Ja, und deshalb sage ich immer im Zweifel überhaupt nicht fahren. Das wäre wahrscheinlich sowieso der beste Tipp. Die rechtlichen Risiken sind dennoch erheblich. Nicht nur strafrechtlich, sondern auch fahrerlaubnisrechtlich. Eine MPU, der Verlust der Fahrerlaubnis, kann alles Existenzen kosten. Ja.
Na, lass uns das kurz auf den Punkt bringen. Was sind die 3 häufigsten Fehler, die du in deiner Praxis siehst?
Okay, Fehler Nummer 1, unterschätzen, wie lange THC nachweisbar ist. Also das, was ich gerade gesagt habe. Viele denken, ein paar Stunden schlafen, alles ist gut. Stimmt nicht. Bei regelmäßigen Konsumenten kann THC sogar tagelang noch nachweisbar sein.
Fehler Nummer 2?
Der klassische Fehler bei der Polizeikontrolle, zu viel reden. Das hatten wir ja schon mal auch in anderen Folgen. Also alles, was du sagst, kann auch später gegen dich verwertet werden oder verwendet werden. Zum Schweigen bist du aber trotzdem berechtigt. Ja, also daher ruhig bleiben, Führerschein, Fahrzeugpapiere rausgeben, fertig. Vom äußeren Erscheinungsbild fällt es häufig gar nicht auf, wenn jemand überhaupt noch Rauschmittel im Blut hat.
Und Fehler Nummer 3?
Ja gut, der Klassiker, ja, keinen Anwalt einschalten. Gerade wenn es um die Trunkenheit im Verkehr geht, also um einen Straftatbestand, ist die frühzeitige anwaltliche Beratung eigentlich entscheidend. Ja, denn wie wir heute gesehen haben, die Beweiswürdigung ist komplex. Ein guter Verteidiger kann an genau diesen Punkten ansetzen, die der BGH auch angemahnt hat.
Ja, das sind 3 Tipps, die sich jeder merken sollte. Kurze Pause an dieser Stelle. Wenn dir diese Folge weiterhilft oder du jemanden kennst, der sich für das Thema interessiert, teile sie gerne. Wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare, egal ob auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du uns gerade hörst. Wenn du eine konkrete Rechtsfrage hast, erreichst du uns über unsere Kanzlei, Posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt noch eine Frage an euch. Habt ihr schon Erfahrungen mit Verkehrskontrollen gemacht? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und an dich, Igor, bevor wir uns verabschieden, die 3 Key Takeaways aus dieser Folge, kurz und knackig.
Alles klar. Erstens, positiver Cannabis-Bluttest allein reicht nicht für eine Strafbarkeit aus. Das Gericht braucht weitere Beweise für deine Fahruntüchtigkeit. Zweitens, im Ordnungswidrigkeitenrecht ist das anders. Dort gibt es einen festen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Den zu überschreiten, genügt schon. Und drittens, fahr optimalerweise immer nüchtern, lass die Finger insbesondere von Drogen, dann passiert eigentlich auch nichts.
Ja, vielen Dank, Igor, für die Ausführungen und Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.